Ich predige heute Abend über Jakobus 4, Vers 13 bis 15. Nun wohlan, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt ziehen und wollen da selbst ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Ihr wisst ja nicht, wie es morgen um euer Leben steht. Denn ein Hauch seid ihr, der eine kleine Zeit sichtbar ist, hernach auch wieder verschwindet. Anstatt, dass ihr sagt, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder jenes tun. Ja, die Frage ist, wie gehen wir in das neue Jahr hinein, mit Erwartungen oder Befürchtungen oder Vertrauen? Es gibt ja eine relativ unruhige Weltsituation im Moment, auch in Deutschland ist es nicht ganz so ruhig. Aber ich finde diese Aussage von Gott toll in Offenbarung 1, Vers 8, wo er sagt, ich bin das A und das O, sagt Gott der Herr, der ist, der war und der kommt, der Allmächtige. Insofern, denke ich, können wir schon mit Vertrauen in das neue Jahr gehen, weil da derjenige ist, der das A und das O ist, und er ist auch der Allmächtige. Ja, es wäre gut, in diesem neuen Jahr auch seine Lebenspläne mit ihm abzustimmen, denn hier am Anfang war ja die Rede davon, dass die Leute einfach so planen und gar nicht deutlich ist, ob das auch Gottes Wille entspricht. Ich nehme an, viele haben Kinder großgezogen und wir waren selber einmal Kinder. Da gibt es so eine Trotzphase so zwischen 2 und 4 Jahren. Und was ist da, was sind die 2 Lieblingswörter in dieser Phase, außer dem Wort Nein natürlich? Das heißt, kann alleine. Ja, dann zieht man dann den rechten Schuh an den linken Fuß und ähnliche Dinge. Kann alleine, aber das betrifft ja nicht nur Kinder im Trotzalter, sondern auch Menschen, die unterwegs sind. Ich erinnere mich an einen Besuch, den ich einmal machte, wo ich eine Familie, junge Familie traf. Er war Geschäftsmann und er sagte, ich habe alles im Griff. Und irgendwie lief es mir so ein bisschen den Rücken hinunter. Seine Firma lief gut, er hatte eine nette Familie, aber ich habe alles im Griff. Nach einiger Zeit ging seine Ehe auseinander und seine Firma ging pleite. Das habe ich ihm nicht gewünscht, aber er hatte es nicht alles im Griff. Wir hatten gerade vorhin, hatte meine Frau etwas gelesen von der KEB, so eine Kinderevangelisationsbewegung, eine Nachricht aus Syrien, wo ein Junge eine Gewohnheit hatte, mit seinem Vater immer morgens, ehe sie auseinandergingen, zusammen zu beten. Und an diesem Tag war der Vater schon früher weggegangen, sodass der Sohn, als er aufwachte, keinen Vater mehr hatte zum Beten. Also rief er bei dem in der Firma an und sagte, er hätte gern seinen Vater und mit ihm wollte er dann beten am Telefon. Das haben sie auch getan. In dem Moment, wo er am Telefon war, schlug dort, wo sein Arbeitsplatz war, eine Granate ein. Und wenn er dort gewesen wäre, hätte er sein Leben verloren. So schnell kann das gehen, in diesem Land zumindest. Aber Gott hatte ihn bewahrt. Es hieß ja, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder jenes tun. Ja, bei uns gibt es verschiedene Navigeräte, aber es gibt kein Navi, das so durch ein Jahr hindurch führt. Aber viele schöne Zusagen Gottes. Psalm 32, Vers 8 heißt es, ich will dich mit meinen Augen leiten. Oder 2. Petrus 3, Vers 18, wo es heißt, wachset aber in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Eigentlich 2 tolle Aussagen für ein neues Jahr. Das ist einer, der uns leitet und wir dürfen in der Gnade und Erkenntnis wachsen, wenn wir wirklich Jesus kennen. Wir brauchen also kein Bleigießen, auch keine Hellseher und Jahreshoroskope, sondern in dem Psalm 139, Vers 16 steht, du sahst alle meine Tage, sie waren geschrieben und gebildet, ehe sie denn da waren. Das heißt, alle ihre und meine Tage sind bei Gott schon beschrieben, obwohl wir sie noch gar nicht erlebt haben. Aber Gott führt da hindurch. Und deshalb finde ich schön, ja, in Absprache mit ihm zu leben, aber auch keine anderen unbedingt Versprechen abzulegen. Im Fernsehen gab es ja viele Umfragen, was die Leute sich so vornehmen. Ein Hauptpunkt war, mit dem Rauchen aufzuhören. Anderer Punkt war Gewichtsabnahme. Anderer Punkt, mehr Zeit für die Familie haben und für Freunde. Ja, ganz interessant, der Martin Luther war ein relativ deftiger Mann, der sagte, versprich nichts, außer dass du die Nase mitten im Gesicht behältst. Das ist das Einzige, was du halten kannst. Ja, fand ich ganz interessant. Dann gibt's Verse, die Sie kennen, zumindest die Hälfte davon. Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Aber da gibt's noch einen zweiten Vers, den kennen die meisten nicht. Der ist dann mehr für Männer vielleicht. Sprüche 16, Vers 3. Befiehl dem Herrn deine Werke, so werden deine Pläne gelingen. Also befiehl dem Herrn deine Wege, befiehl dem Herrn deine Werke, so werden deine Pläne gelingen. Und dann diesen schönen Vers auch in Sprüche 8, Vers 14. Bei mir ist Rat und Tüchtigkeit. Das heißt, bei Gott bekomme ich einen guten Rat und er ist auch in der Lage, uns so zu führen, dass die Dinge gelingen. Ich finde es schön, wenn wir auf den Wegen Gottes unterwegs sind und das auch wissen und Gewissheit haben, ich bin an der richtigen Stelle, auch zur richtigen Zeit und tue das, was anliegt. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Jeder von uns ist auch schon Wege gegangen, die nicht unbedingt Gottes Wege waren. Vielleicht sahen sie recht gut aus. Ich erinnere mich so an manche Dinge auch in meinem Leben, die ich sehr positiv sah. Aber ich stellte fest, ich musste immer wieder mit irgendwelchen guten Argumenten stützen, dass ich diesen Weg gehe. Und das ist so ein typisches Zeichen für eigene Wege. Man muss sie immer wieder mit guten Argumenten stützen, um diesen Weg aufrechtzuerhalten. Während auf dem Weg Gottes habe ich eine ruhige innere Gewissheit, dass er richtig ist und brauche nicht immer Argumente, um ihn irgendwo wieder aufzurichten. In der Bibel steht, wir sollen unsere Zeit auskaufen, dabei natürlich auch auf die Führung Gottes achten und bei ihm Rat suchen. Jemand sagte mal, unsere Demokratie sei eine Art Umfragedemokratie geworden. Das heißt, man sucht den Rat nicht mehr bei dem Oberen, sondern bei dem Volk, was kommt an? Und wenn das ankommt, dann machen wir das, denn dann werden wir wieder gewählt. Da gibt es so eine nette Erzählung von einem Amerikaner, der in seiner Stadt die große Stadtuhr bedienen musste. Und der rief jeden Tag bei der telefonischen Zeitansage an, das liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück, um die genaue Zeit zu haben, weil er diese Stadtuhr genau gehen sollte. Und nachdem er das jeden Tag machte, war dann der Mensch von dieser Zeituhr, der fragte, ja, warum rufen Sie eigentlich jeden Tag an? Sagte, ja, ich stelle meine Uhr nach dem, was Sie mir sagen. Und er sagte, und ich stelle meine Zeitansage nach Ihrer Uhr. Ja, so kann man gemeinsam langsam so aus der richtigen Zeit herausrutschen, wenn man sich nur aneinander ausrichtet, statt an dem, was wirklich zählt. Ja, so Gott will und wir leben, wollen wir dies oder jenes tun. Den Willen Gottes tun, wenn wir das Vaterunser nachher beten, heißt es ja immer, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Interessant ist, im Neuen Testament taucht viermal die Formulierung auf, dass etwas der Wille Gottes ist. Das erste in 1. Thessalonicher 5, Vers 16 bis 18, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, dankt bei allem, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Freude, Gebet, Dank, so eine Art Dreiklang, eine Art Harmonie, ist sein Wille. Also beten und auch danken und verbunden mit einem inneren ja, Frohsein ist Gottes Wille für Sie und auch für mich ganz allgemein. Dann steht in demselben Brief, 1. Thessalonicher 4, Vers 3, Gottes Wille ist eure Heiligung. Das ist natürlich interessant, was heißt Heiligung? Muss ich da irgendeine Feile nehmen und an meinem Charakter feilen, damit er heiliger wird? Im Korintherbrief heißt es mal, dass Christus uns zur Heiligung gemacht ist. Heiligung bedeutet also die Übereinstimmung mit Jesus suchen, wobei das natürlich auch Auswirkungen hat auf mein Leben. Und ich denke schon, dass ich auch an meinem Zeugnis arbeiten kann. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Es gibt ja verschiedene Temperamente, die haben ihre Stärken und ihre Schwächen. Und ich habe vor vielen Jahren mal festgestellt, dass in meinem Leben eigentlich nicht so furchtbar viel Ordnung ist. Und da habe ich ein Vierteljahr lang mindestens für Ordnung gebetet, für mich. Ja, Sie werden an den Beispielen merken, es ist schon älter. Dann fing ich an, meine Dias zu ordnen, meine Kassetten, meine Matrizen, meine Schulunterlagen, meine Predigten. Ja, und stellte einfach fest, auch mein Werkzeug, ich hätte einige Dinge schon doppelt gekauft, weil ich gar nicht wusste, dass ich sie besitze. Ja, ich freute mich, dass Gott dieses Gebet erhörte, obwohl ich das selber dann umsetzen musste. Da war ja nicht so, dass ich die Dinge selber geordnet hätten. Und zu meinem Temperament gehört auch dazu, dass ich nicht entscheidungsfreudig bin. Aber als Pfarrer muss man ja auch Entscheidungen treffen. Und dann habe ich auch sicher ein Vierteljahr gebetet, Herr Jesus, hilf mir, dass es mir leichter wird, Entscheidungen zu treffen. Und ich denke, das Gebet wurde auch erhört. Heiligung bedeutet eigentlich diese Übereinstimmung mit Jesus suchen, aber manchmal geht es dann eben auch um Dinge, die wir sozusagen betend angehen können, dass Gott sie ordnet und klärt. Ja, das wären jetzt schon zwei Verse, was der Wille Gottes ist. Einmal Gebet, Freude, Gebet, Dank, Heiligung. Da steht allerdings auch noch, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Ist leider auch für Christen ein Thema, weil man ja im Internet auch Zugang hat zu Bildern, wo man auch die Leute unverhüllt sehen kann. Und ich denke, das ist auch etwas, was einem persönlich schaden kann, auch den Beziehungen, in denen man lebt. Also ich denke, auch das ist sicher nicht das, was Gott möchte. Ja, der dritte Punkt wäre dann 1. Petrus 2, Vers 15. Das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Wohltun der Unwissenheit der Menschen den Mund stopft. Luther sagte, das Maul stopft. Ja, es gibt ja immer wieder Leute, die genau wissen, wie Christen leben sollen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch schon passiert ist. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem jungen Mann, der hat mir eine halbe Stunde einen Vortrag gehalten, wie ich als Christ zu leben hätte, obwohl er selber kein Christ war. Das ist natürlich dann schon etwas merkwürdig, aber es ist gut, wenn wir durch Wohltun, das heißt durch Gutes tun, auch Leute positiv verändern oder auch zum Schweigen bringen. Ein Mini-Beispiel von mir, als wir im Pfarrhaus wohnten, hatten wir da im Keller ja auch eine Kinderstunde, die ich nicht gehalten habe, sondern verschiedene Mitarbeiterinnen. Und in der Nachbarschaft war auch ein Mädchen, die wäre da ganz gern hingegangen, aber der Vater hat es ihr nicht erlaubt. Und dann hatte ich damals noch einen Jugendkreis, und da haben wir im Garten bei uns gegrillt und der Vater sah das von dem Nachbarhaus aus und sagte, oh, der tut auch was für die Jugend, dann kann meine Tochter auch in die Kinderstunde gehen. Ja, das war eigentlich nur eine Banalität, aber schön, dass es eine Ermutigung war, auch diesen Weg frei zu geben. Ich denke, dass viele gute Werke in Deutschland durch Christen getan werden, auch viele, die inzwischen fast selbstständig laufen, wie Bodelschwing, Bethel war so ein Beispiel, wo vielleicht im Laufe der Zeit auch die Vision ein bisschen verloren ging und es nur noch ein soziales Werk ist, aber das ist verschieden. Zum Beispiel im Moment gibt es die sogenannte Arche, wo sich Christen um Kinder kümmern, die so auf der Straße sind. Und das ist bei vielen Leuten gut angekommen. Aber interessant ist, wenn man etwas über diese Arche hört, hört man meistens nur, was getan wird, aber nichts über die Motivation. Dass die Motivation ja ist, dieser tiefe Glaube an Jesus, er hat mich beschenkt und ich will das weitergeben an andere. Ja, also Gutes tun, im Moment natürlich auch viel Gelegenheit, im Umgang mit Flüchtlingen Kontakt aufzunehmen, aber es gibt ja auch viele andere Möglichkeiten, Gutes zu tun. Ja, und dann noch 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass sie gerettet werden, und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der Wille des Herrn. Ja, das ist gut. Wir dürfen also immer beten, dass Menschen zum Glauben kommen und können ihnen auch ein Zeugnis geben oder auch sein. Wobei das nicht immer heißt, dass die das annehmen. Aber ich habe mal von einem Psychologen etwas gelernt, der sagte, die Wahrheit haftet einer Person an. Also auch wenn er die Wahrheit ablehnt, haftet sie ihm trotzdem an. Das fand ich ermutigend. Wir waren gerade im Urlaub gewesen und da gab es viele gute Gespräche, auch mit Mitreisenden in Marokko, wo wir waren, meistens beim Essen. Das ist so ein Zeugnis für Jesus. Das heißt nicht, dass die Leute zum Glauben kommen. Es ist mehr so wie ein Mosaikstein. Und sein großes Bild hat vielleicht hunderte Mosaiksteine, aber Gott bestimmt die Konturen. Ich nehme an, dass viele von Ihnen Autofahrer sind oder waren oder werden. Ich habe mal einen Automenschen gefragt, wie viele Teile denn so ein Auto besitzt, so ein Mittelklassewagen. Gut, gehen die Meinungen auseinander, irgendwo zwischen 15.000 und 20.000. Lauter Teile, von der Unterlegscheibe über das Kabel bis hin zu jedem Knopf und was auch immer. Und die müssen alle irgendwann mal miteinander befestigt worden sein, sonst würde das ja nicht funktionieren. Oft waren es Maschinen, oft waren es aber auch Handwerker sozusagen, die das zusammenfügen, Mitarbeiter. Aber am Ende von dieser ganzen Serie ist nur einer in der Lage, dieses Auto dann vom Band zu fahren. Könnte man sagen, das ist der erfolgreichste Mitarbeiter, der kann das Auto ja vom Band fahren. Nein, er ist nur das Ende der Entwicklung und er kann das Auto zum Band fahren. So kann es sein, dass jemand zum Glauben kommt an Jesus, weil jemand ihm das so erklären konnte, dass er es an diesem Tag angenommen hat. Aber es kann sein, dass vorher schon ganz viele Teile zusammengefügt wurden. Nur der eine dürfte ihm dann den Weg zeigen, ihn sozusagen von dem Band herunterholen. Ja, mal sehen, was Sie noch von den vier Punkten wissen. Das erste war, ich fasse es mal kurz, war Gebet. Das zweite Heiligung. Das dritte Gutes tun. Und das vierte an der Rettung anderer Menschen betend mitzuwirken. Das ist ganz allgemein und gilt eigentlich immer. Dann gibt es natürlich auch persönliche Dinge, die nur für Sie oder für mich sind von Gott, die jetzt nicht für alle sind. Ja, persönliche Zusagen, ich weiß nicht, ob Sie die Bibel lesen, ich lese sie gerne und male sie auch bunt an mit verschiedenen Farben. Es hat den Vorteil, dass mir diese Verse dann irgendwann wieder mal ins Auge springen, oft auch in einer passenden Situation. Und ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, da gibt es so manchmal Verse, die eine ganze Zeit lang, wochenlang immer wieder auftauchen. Ein Vers, der vor vielen Jahren mir viele Monate lang Begleitung war, ist Psalm 18, Vers 30. Da heißt es, mit meinem Gott kann ich über die Mauer springen. Ja, Mauern sind Hindernisse im Leben, Schwierigkeiten. Mit meinem Gott kann ich über die Mauer springen. Ja, hat mich immer wieder ermutigt. Oder ein anderer Vers, der jetzt vielleicht mehr nur für Prediger ist. Apostelgeschichte 18, Vers 9, wo es heißt, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Und ich kann einige Bibelverse auswendig, auch diesen Vers. Und der fiel mir schon ab und zu mal ein, wo ich dachte, soll ich jetzt noch was von Gott erzählen oder nicht? Und dann fiel mir dieser Vers ein, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Ja, wäre eine Ermutigung auch an Sie, nicht nur die Bibel zu lesen, sondern sie vielleicht auch zu markieren. Wir haben eigentlich fast alle ein optisches Gedächtnis. Das heißt, wir wissen dann, der Vers steht irgendwann auf der Seite unten rechts oder oben links und dann finden wir ihn auch schneller wieder, wenn er markiert ist. Ja, persönliche Verse, da gibt es natürlich ganz viele. Ein sehr schöner Vers, der für alle Christen gilt, Johannes 3, Vers 34. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe zueinander habt. Ich nehme an, Sie kennen fast alle Johannes Schürer, der Missionar in Haiti ist. Seine Frau kommt hier aus der Umgebung und wir wissen, dass sie erst zum Glauben kam und dann er in Amerika, wurden sie eingeladen von Mennoniten, das ist so eine Freikirche, und sie war schon gläubig, er noch nicht. Das ist eine Freikirche, die schon zur Zeit der Reformation entstanden ist, durch einen Mann, Menno Simons, der Leute nur gläubig getauft hat, im Unterschied zu der Kindertaufe. Deshalb wurden sie damals verfolgt. Ja, und dann hatten sie von diesen Mennoniten Amerikas schon mal Bilder gesehen. Da hatten sie so dunkelblaue Kleidung, die bis auf den Fußboden runterging, waren so richtig altmodisch gekleidet. Und dann, als sie am Flughafen dort in Amerika abgeholt wurden, da war das gerade so, als ob die Leute aus dem Bild rausgestiegen wären und standen vor ihnen. In dieser Kleidung, so dunkelblau, bis an den Fußboden als Frau und die Männer entsprechend auch. Also ganz konservativ. Und der Johannes Schürer hat dann dort mit auf dem Bau gearbeitet. Die Leute haben da vierstimmig Choräle gesungen beim Mauern. Und er sagte, er ist dort zum Glauben gekommen an Jesus durch diese altmodischen Leute. Warum? weil sie so viel Liebe ausstrahlten. Und das hat ihn gewonnen und hat hier Wirkung bis heute, denn ich denke, dass Schürers ja viel Segen weitergeben. Das finde ich schön, das ging mir auch schon so, auch wenn man jetzt noch nicht so eine Beziehung zu Jesus hatte und in so eine Gemeinschaft hineinkommt, wo man spürt, hier werde ich angenommen, hier bin ich akzeptiert. Ja, ob man sagen kann, ich bin geliebt, ist eine andere Frage. Das ist wohltuend und öffnet einem persönlich, auch für Gott. Dann gibt es einen sehr schönen Vers, Sprüche 21, Vers 31, da heißt es, das Ross ist gerüstet für den Kampf, aber der Sieg kommt vom Herrn. Ich weiß nicht, ob wir hier Reiter haben, ich vermute, dass Leute, meistens sind es ja Frauen oder Mädchen, die gerne reiten. Das Ross ist gerüstet für den Tag der Schlacht, aber der Sieg kommt vom Herrn. Das finde ich eine gute Sache, jetzt nicht, dass wir kämpfen sollten, sondern wir müssen uns vorbereiten. Ja, so ein Ross muss trainiert werden, muss einsatzfähig sein. Derjenige, der darauf sitzt, muss bewaffnet sein. Er muss geübt haben, wie das Ganze funktioniert. Aber wenn er siegt, weiß er trotzdem, das hat Gott gemacht. Das ist ein Grundsatz für jeden Christen. Gott schaltet unseren Willen immer ein. Auch wenn er den Segen schenkt, ich muss mich selber bemühen, um das zu tun, was ich kann. Und was ich nicht kann, das tut er dann. Gibt es auch in Sprüche 10, Vers 22 diesen schönen Vers, den Sie vielleicht schon kennen. Der Segen des Herrn allein macht reich, eigenes Mühen tut nichts hinzu. Da steht aber nicht, dass das eigene Mühen überflüssig wäre. Steht nur, dass es nichts hinzutut, aber der Segen des Herrn allein macht reich. Ja, auch wenn wir uns Mühe geben in diesem neuen Jahr, werden wir feststellen, irgendwann brauchen wir auch Vergebung. Das heißt, wo wir irgendwo vielleicht mal falsch reagiert haben oder in irgendein Fettnäpfchen getreten sind oder was auch immer, brauchen wir Vergebung. Es ist nur die Frage, wie lange brauche ich, um Vergebung zu beanspruchen? Brauche ich da einen ganzen Tag oder eine ganze Woche oder ein ganzes Jahr? Oder sage ich, Herr Jesus, das war falsch, vergib es mir und bin gleich wieder in einer guten Haltung gegenüber Gott und ich denke auch gegenüber mir. Gibt es einen schönen Vers in Sprüche 24, Vers 16, fällt der Fromme auch siebenmal, er steht wieder auf. Fällt der Fromme auch siebenmal, er steht wieder auf. Ja, und dann gibt es natürlich diesen schönen Vers, den alle wahrscheinlich gehört haben schon, Psalm 31, Vers 16, meine Zeit steht in deinen Händen. Das heißt, wir haben ja vieles in den Händen, können viele Dinge planen und tun, aber die Zeit haben wir nicht in der Hand. Sie ist in seiner Hand und er möchte sie füllen. Wir hatten vorhin miteinander den Psalm 23 gesprochen. Da heißt es am Ende, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ja, finde ich schön. Also auch wenn ich mein Ziel irgendwann erreicht habe, bin ich zu Hause bei ihm, jetzt nicht im unteren Stockwerk, sondern im oberen Stockwerk und ich werde ihn sehen, wie er ist. Das ist ein schöner Vers, so als Ermutigung auch für das Jahr, Hebräer 12, Vers 2. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Ich sehe Jesus heute nicht, habe ihn noch nie gesehen, aber mit meinem inneren Auge kann ich mich sozusagen mit ihm verbinden, im Gebet oder auch indem ich sein Wort lese. Und dann heißt es im ersten Johannesbrief, wenn wir dann bei ihm sind, werden wir ihn sehen, wie er ist und werden ihm gleich sein. 1. Johannes 3, Vers 2. Ja, interessant ist, früher, wenn Geschäftsleute einen Vertrag geschlossen haben, haben sie zwei Buchstaben drunter geschrieben, C.J. Könnte man sagen, ein Rätsel? Nein, das hieß Conditio Jacobi. Die Bedingung des Jakobus. Und damit war Jakobus 4, Vers 15 gemeint. So Gott will und wir leben, wollen wir dies oder jenes tun. Ja, finde ich schön. Nicht, dass wir irgendwo in Furcht leben, sondern dass wir wissen, da ist jemand, meine Zeit steht in deinen Händen. Der hat einen allgemeinen Willen, ist das Gebet, die Heiligung, das Gute tun und sich auch bemühen, dass Menschen ihn kennenlernen. Ja, und dann auch viele persönliche Aussagen. Vor allen Dingen aber weiß ich, ja, er liebt mich und ich darf mit ihm in dieses Jahr hineingehen. Herr Jesus, da bete ich, dass du jeden von uns segnest, dass das Vertrauen in seinem Leben wächst, dass er dir begegnet, dich sozusagen mit diesen inneren Augen sieht. Hab Dank für deinen Plan, für deine Führung und Liebe. Amen.